Die spannendste Zeit des Jahres geht wieder los, die Playoffs stehen vor der Tür und die Saints sind ein weiteres Mal dabei. Und damit ein herzliches Willkommen zur 12. Warm-Up-Folge. Und heute mit dabei habe ich ein bekanntes Warm-Up-Gesicht mit dem Jules. Herzlich willkommen.
Servus.
Und heute auch wieder dabei, zum zweiten Mal in der Warm-Up, der Phil.
Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Ja, wie ich schon erwähnt habe, es ist wieder Playoff-Zeit. Ich bin absolut, ich würde sagen, im Hype langsam. Sind ja dieses Jahr sogar mehr Playoff-Spieler als letztes Jahr, aufgrund dessen, dass wir ja 7 Teams pro Conference haben. Bevor wir zum ersten Thema der Folge kommen, würde ich sagen, checkt auf jeden Fall unsere Social-Media-Kanäle aus, wie immer. Auch wenn wir dort ein bisschen inaktiver waren die letzten Tage. Was einfach an, ich sag mal, Alltagsstress, den, glaube ich, jeder Mensch irgendwo hat, liegt. Also lass dich davon nicht verwirren. Wir sind ja eigentlich hauptsächlich in erster Linie ein Podcast. Und der Podcast wird immer kommen. Also nur wenn wir nicht viel auf Social Media machen, dann heißt es nicht, dass kein Podcast kommt oder so. Der wird in normaler Konstellation weiterhin kommen. Auch wenn die Saints rausfliegen sollten. Das ist aber ein Thema, über das ich eigentlich eher weniger reden will. Also lass dich davon nicht verwirren, wir sind trotzdem noch hier und machen unseren Podcast wie gewohnt. Und natürlich sonst noch Discord-Server. Dort haben wir ja natürlich sehr viel Mühe reingesteckt und der ist relativ schön aufgebaut worden. Also wenn ihr da vorbeischauen wollt, Link in unserer Instagram-Bio über den Linktree. Dort findet ihr den Discord-Server. Ja, okay, erstes Folgenthema. Ich habe sicher mitbekommen, dass das NFL-Thema in aller Munde, was eigentlich nichts mit den Playoffs zu tun hat, aber dennoch sehr interessant ist. Und zwar, Deshaun Watson soll ja ziemlich unzufrieden bei den Houston Texans sein. Der Quarterback Deshaun Watson hat ja in der letzten Saison jetzt wahnsinnig abgeliefert, hat, glaube ich, die meisten Passing Yards gehabt, war in den Touchdowns weit vor, war gefühlt in jedem wichtigen Quarterback-Set, war er mindestens Top 10, glaube ich. Und da gibt es natürlich jetzt Trade-Gerüchte, da er mit der Texans-Führung nicht sehr zufrieden sein soll. Gerade auch, weil, ich sag mal, seine Wünsche missachtet werden. Also zum Beispielsweise wollte er einen bestimmten Offensive-Coordinator als Head-Coach, glaube ich, haben. Und die Texans haben den nicht mal interviewt. Also, ich sag mal, in Erwägung gezogen. Was natürlich sehr frustrierend ist für so einen Star-Quarterback. Auch gerade da die Texans ja nur 4-12 gegangen sind in der letzten Saison, also da war nichts vom Vorjahr zu finden. Das Team wurde, ich sag mal, echt ein bisschen fast schon auseinandergenommen durch die ganzen Abgänge und durch Misscoaching und all das. Also da ist wirklich viel falsch gelaufen. Und deswegen will Deshaun Watson anscheinend wirklich weg von den Texans nach gerade mal, ich glaube, 3 oder 4 Jahren bei den Texans. Da wurde er gedraftet, damals in der ersten Runde. Und er hat ja erst einen fetten Vertrag unterschrieben. Jetzt meine Frage an euch. Als Saints-Fan liebäugelt man mit sowas sehr. Also ich weiß nicht, über wie viele Spieler ich mich schon gewünscht habe, dass die bei uns spielen. Seid ihr der Meinung, dass wir eine Chance haben, tatsächlich für Deshaun Watson zu traden, beziehungsweise ihn unter Vertrag zu nehmen? Falls ihr das nicht denkt, wo seht ihr Deshaun Watson in der nächsten Saison am ehesten?
Ja, ich glaube, Phil und ich bestreiten uns, wer da zuerst was sagen kann. Ich übernehme da jetzt einfach mal das Wort, weil ich glaube, wir sind doch verschiedener Meinungen.
Ganz frech.
Ja, ich bin da halt schon länger in der Warm-Up-Folge dabei, da musst du damit leben. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, es schreit schon noch einen nächsten Quickie, wo wir allein das nur besprechen müssen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube einfach, ich sage nur $95 Millionen, das ist nicht mein Jahresgehalt, was ich über den Podcast hier verdiene, weil das ist gleich null, aber das ist das Minus, was Stand jetzt die Saints fürs nächste Jahr an Capspace haben. Natürlich lässt sich das runterschrauben durch Entlassungen, Restructions, aber da hat ein Deshaun Watson nicht mehr Platz und ist momentan auch nicht nötig, glaube ich. Viele haben einfach so viel Angst, glaube ich, wegen Drew Brees, da er jetzt aufhören wird, höchstwahrscheinlich. Und das ist für einen Saints-Fan noch sehr ungewohnt, so eine Debatte zu haben oder eine Thematik, wer ist jetzt unser Quarterback? Und ich glaube, die ist gar nicht da. Ich glaube, wir haben vernünftige Quarterbacks schon im Team. Und weil natürlich könnte man sich Deshaun Watson holen, aber das Resultat daraus wäre dieselbe Defense, die wir vor 7 Jahren circa hatten. War ziemlich gleich, tolle Offense, schlechte Defense. Ja, viel Erfolg kam damit nicht raus.
Sehe ich kolossal anders. Aber Jules und ich haben da schon hinter den Podcast rein diskutiert ohne Ende. Ich denke, ich habe auch schon einen groben Plan. Und beziehungsweise ich denke auch, mithilfe dieses groben Plans, den vermutlich auch man umgestalten könnte, dass man sehr wohl es schaffen könnte, wichtige Keyspieler zu verlängern, als auch Deshaun Watson ins Team zu holen. Und ich denke, dass so ein Quarterback wie Deshaun Watson einfach jedes Team ein anderes Level hebt. Sogar die Houston Texans, die eigentlich als Team rundherum kolossal schlecht sind, hat das geschafft, immerhin noch zu einem 4-12-Record zu holen. Jeder, der die Power Rankings bei uns auf Instagram sieht, weiß, wie viel ich von den Texans gehalten habe, beziehungsweise in Persona Deshaun Watson immer noch relativ weit oben gehabt, einfach weil der Junge so gut ist. Und ich hoffe, dass man ihn zu den Saints holen kann. Ich wäre auch bereit dafür, die Picks dieses und nächstes Jahr herzugeben, also ersten und zweiten dieses und ersten nächstes Jahr herzugeben. Also haben wir eh kein Geld für die Picks zum Auszahlen. Von daher können wir es auch hergeben. Und wenn er nicht zu den Saints gehen würde, dann denke ich, dass die 49ers werden das Rennen machen, wenn er nicht zu den Saints geht. Beziehungsweise ich denke, dass es ein Rennen zwischen den 49ers und den Saints wird.
Ja, das ist eine sehr spannende Auseinandersetzung gewesen, da es wirklich zwei unterschiedliche Meinungen jetzt waren. Wenn ich noch meine Meinung dazu geben darf, ich bin so ein bisschen 50-50, was es angeht. Ich würde so gerne, also wirklich so gerne, einmal sehen, wie ein Quarterback wie Deshaun Watson, also nicht wie, sondern wie selbst Deshaun Watson als Person bei uns spielen würde, da er einfach wirklich einer der most promising Prospects ist, was die Zukunft der NFL angeht auf der Quarterback-Position. Allerdings, es wäre so viel Arbeit. Ich traue es Mickey Loomis, unserem GM, absolut zu, dass er das mit den Verträgen alles hinbekommt. Weil, muss man mal so sehen, minus 90 Millionen ist viel. Ist wirklich viel. Aber du kannst so viel durch Restructuren, durch Entlassungen erreichen. Ob du das aber willst, ist die Frage. Weil am Ende landest du wirklich mit so einer Defense wie vor ein paar Jahren. Kommst du damit raus dann und wie Deshaun Watson spielt. Er spielt vielleicht gut, wir haben vielleicht eine Bomben-Offense, aber ich muss zugeben, ich habe dann auch keinen Bock, dass wir jedes Spiel so ist wie das gegen die 49ers letztes Jahr, wo wir viele Punkte machen, aber halt auch wirklich enorm viele Punkte kassieren. Deswegen tendenziell eher nicht, weil ich denke, wir kriegen das auch anders geregelt und ich glaube auch nicht, dass wir dass jetzt Mickey Loomis oder einen Sean Payton einen absoluten kranken. Wir müssen ja auch traden für ihn, wir müssen ja auch noch was für ihn hergeben, also noch von uns, noch irgendeinen Starspieler. Ob ich das will, ich weiß es nicht, aber es ist definitiv eine spannende Thematik und ich bin gespannt, wo er nächstes Jahr spielen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die Texans sein werden. Die Texans haben sich mit Deshaun Watson echt verspielt. Genau. Aber jetzt erstmal genug über die Texans und Deshaun Watson geredet. Das Thema wird definitiv nochmal in der Offseason aufgegriffen, wenn die Free Agency wieder da ist. Wollen wir jetzt erstmal über die anderen Playoff-Matchups ein bisschen reden oder wollen wir direkt zum Bears-Saints-Game kommen?
Och, lass uns doch noch 1, 2 Minuten über die anderen Playoff-Matchups reden und vielleicht gucken. Mich interessiert auch, was ihr so pickt an Siegen dieses Wochenende.
Okay, ja, ich muss mir ganz kurz nur die Paarungen öffnen hier. Und dann gehen wir einfach mal durch die Playoff-Matchups, würde ich sagen, kurz durch, so dass wir in 5, 6 Minuten da kurz mal drüber geredet haben, über die ganzen Spiele, die da am Super Wildcard-Wochenende auf uns warten. Starten wir kurz mit der AFC. Erstes Spiel Colts gegen Bills. Spannendes Matchup, obwohl, na gut, die Colts der 7. Seed und die Bills der 2. Seed. Hatten beide, ich würde sagen, extrem gute Saisons. Wie blickt ihr auf dieses Spiel?
Also ich sage, die Bills machen das Spiel. Ganz kurz und schmerzlos. Bills sind bessere Team.
Sehe ich relativ ähnlich. Jules, deine Meinung dazu?
Ja, glaube ich auch, weil ich glaube einfach, dass die Bills einfach auf beiden Seiten des Feldes momentan zu stark sind. Die haben das einzige Manko momentan noch mit der Rushing Offense, aber ansonsten sind die einfach zu ausgeglichen, zu gut. Und momentan funktioniert dort auch einfach das Coaching sehr gut und ich glaube, dass sie die Colts da schlagen können, auch durch einen Heimvorteil.
Genau, Bills haben so eine gute Saison, ich würde sagen, noch besser als die letzte. Josh Allen ist in der Form seines Lebens bisher, auch wenn er jetzt erst seit 2 Jahren in der NFL ist, der Typ ist heiß, die Bills sind heiß und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Colts da diesen Upset irgendwie rausholen. Nächstes Spiel in der AFC ist dann das Spiel der Ravens bei den Titans, was ja bei vielen als wirklich spannendstes Playoff-Spiel in der Wildcard gehandelt wird. Auch gerade da diese beiden Teams ja erst letztes Jahr in der Divisional Round aufeinander getroffen haben und es doch erstaunlich dann klar war, wer das Spiel gewonnen hat. Da würde mich mal interessieren. Also ich persönlich begriff dieses Spiel wirklich als das spannendste Spiel dieser gesamten Wildcard-Round, weil das wirklich, da es wirklich in meinen Augen keinen klaren Favorit, also sprich von der Saisonleistung bisher, rausgibt. Die Ravens hatten einen mittelmäßigen Start, haben einen super Schlussspurt hingelegt und die Titans hatten so generell so eine Saison, wo, ich sag mal so, 3 Siege, eine Niederlage, 3 Siege, eine Niederlage, so eine Saison. Was glaubt ihr, wer da das Rennen machen wird?
Boah, schwierig, wirklich schwierig, das kann in beide Richtungen gehen. Vor einigen Wochen hätte ich noch auf die Titans getippt, war einfach, weil bei den Ravens nicht wirklich was funktioniert hat. Ja, es wird am Ende des Tages darauf ankommen, wer mehr den Lauf besser etablieren kann, weil beide Teams leben vom Lauf. Bei den Titans natürlich über Derrick Henry, bei den Ravens durch Lamar Jackson. Oder ich sag's anders, welche Defense sich besser auf den Lauf einstellen kann, die haben wahrscheinlich die besseren Chancen, das Spiel dann auch zu gewinnen.
Okay, Phil?
Gehe ich mit Jules, mit dem letzten Satz von Jules gehe ich mit. Ich denke, die Defense, die zuerst den Lauf gut stoppen kann, gewinnt das Spiel. Ich darf als Titans-Sympathisant mit als zweitliebstes Team die Titans, die ich habe, darf ich eigentlich nicht gegen die Titans tippen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, die Ravens, habe ich auch Tape geguckt von den Ravens in den letzten 2 Spielen, die sind einfach wahnsinnig hot und haben die Saison mit vielen Verletzungen gestartet, viele Verletzungen über die Saison auch gehabt und werden jetzt immer, so wie wir, immer gesünder, immer fitter und haben jetzt zum Ende einen Schlussspurt und ich denke, dass die ein super Movement gerade haben, eine super Bewegung und dass die Titans mehr platt machen werden.
Okay, wie gesagt, spannendes Playoff-Spiel. Ich sage kurz und knapp die Ravens, einfach weil ich wirklich überzeugt bin von der Offense über die letzten paar Spiele. Die war wirklich so gut. Die haben so eine gute Form. Die Titans Defense hat gerade im letzten Spiel gegen die Texans überhaupt nicht gut ausgesehen. Ich sage, die Ravens machen es, weil sie es einfach besser hinbekommen, die in den Mix aus Run und Pass zu spielen und die werden so viele Rushing Yards aufsetzen. Auch wenn Derrick Henry wahrscheinlich auch ein krankes Spiel haben wird, ich glaube, das wird nicht reichen, um mehr Punkte zu machen als die Ravens. Also ich gehe mit den Ravens. Nächstes Playoff-Spiel in der AFC, das gleiche Spiel, was wir in Woche 17 ja auch hatten, Browns gegen die Steelers, nur dieses Mal bei den Steelers zu Hause und die Steelers werden ihre Starter, also sprich die sie nicht spielen lassen haben, also Ben Roethlisberger zum Beispiel oder TJ Watt werden wieder zurückkommen. Auch eine spannende Begegnung. Was sagt ihr dazu?
Ich finde, es wird Zeit, dass die Browns endlich mal wieder bei den Steelers gewinnen. Motivation haben sie spätestens nach dem Kommentar von Juju Smith-Schuster genug. Und ich würde es mir einfach wünschen für die Fans, die eben halt wirklich über die letzten Jahrzehnte viel mitgemacht haben. Da würde ihnen genau so ein Sieg gegen den Division Rival natürlich unglaublich gut tun. Sie sind Außenseiter, aber in den Playoffs ist alles möglich. Ich gehe mit den Browns.
Spielen für mich viele Faktoren ins Spiel. Ob Kevin Stefanski die Browns jetzt coachen wird am Wochenende, ist, glaube ich, so für mich der relevanteste Faktor. Ob es ihm erlaubt sein wird, an der Seitenlinie zu stehen oder nicht, ist meines Erachtens der wichtigste Faktor im gesamten Spiel, weil er ein wahnsinnig guter Headcoach ist und aus diesem Browns-Team echt vieles rausholt. Und ich denke, wenn er nicht coachen wird am Wochenende, dann werden die Browns das verlieren. Wenn nicht, denke ich, dass das spannendste Matchup wird, weil viel Hass ist da, viel Motivation ist da von beiden Teams aus. Wird bestimmt ein spannendes und interessantes Spiel. Ich gehe mal den Underdog-Pick und sage die Browns.
Ja, das hört sich schon echt, habe ich gar nicht so beachtet, dass es eigentlich doch nochmal ein bisschen Feuer auch in diesem Matchup geben kann, auch wegen den Aussagen von Juju Smith-Schuster, der sich ja wirklich in den letzten Wochen nicht sehr beliebt gemacht hat bei vielen Fans, aber das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht greifen wir das auf, wenn die Steelers weiterkommen sollten. Naja,
Ja.
Ja, also ich tue mich schwer, weil diese Nachricht um Kevin Stefanski, ob er coachen darf oder nicht, das ist echt ein richtiger Key-Factor. Ich wünsche mir irgendwie, dass die Browns das schaffen, weil wer wünscht es nicht? Ich meine, die Browns so lange nicht in den Playoffs gewesen, dann mit so einem Sieg, da wird die Party abgehen. Allerdings, ich glaube, die Steelers-Offense, wenn die Ben Roethlisberger wiederbekommen, macht doch mal einen Unterschied, ob du mit Mason Rudolph oder mit Ben Roethlisberger spielst. Plus TJ Watt, der wahrscheinlich Defensive Player of the Year. Das ist noch ein anderes Thema, aber ja gut. Ich glaube, die Browns, es war so knapp gegen die Steelers. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt dann doch, dass die Steelers das gewinnen werden. Okay, dann lass uns schnell zu den beiden, beziehungsweise drei, aber das eine Spiel reden wir noch ein bisschen ausführlicher, logischerweise, zu den NFC-Spielen kommen. Da habe ich jetzt erst stehen Rams bei den Seahawks. Ein Duell war ein NFC West Matchup, also sprich, die beiden Teams haben sich schon zweimal getroffen dieses Jahr. Also kennen sich, denke ich mal, mehr als gut. Das eine Spiel ging an die Rams relativ klar, das andere war knapp, ging an die Seahawks. Wie seht ihr das? Also ich bin gespannt, ob die Rams dann mit, weiß nicht, wisst ihr, ob Jared Goff spielt oder nicht? Ich glaube, der ist als questionable gelistet.
Der soll laut meinen Quellen, Anführungsstrichen, laut GPA Football soll der spielen. Aber es ist, glaube
Okay.
ich, nicht sicher.
Es wurde ja auch nicht gesagt, um den Rams ein bisschen schwierige Arbeit ma zu machen, was die Vorbereitung auf das Spiel angeht. Also die Rams wollten es den Seahawks damit schwerer machen, kurz gesagt. Also, kurz gesagt, welches Team seht ihr da als Sieger in dem Matchup?
Dann geh ich jetzt mal zuerst, Jules.
Frechheit.
Ich denke, dass die Seahawks es gewinnen werden, einfach weil Goff mit einem verwundeten Daumen, ja, das ist einfach, wenn an deiner Wurfhand was ist, ich sage immer als Quarterback, fass mir nicht meine Wurfhand an, nicht meinen Wurfarm. Wenn das ist das Kapital eines Quarterbacks, und wenn es da Schmerzen gibt, dann ist es immer schwierig, gut zu performen. Und ich glaube nicht, dass ein Backup-Quarterback Seattle besiegen wird. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass Seattle weiterkommt, weil ich lieber gegen Seattle spielen möchte, als gegen zum Beispiel die Buccaneers. Wenn denn jetzt die Spiele drumherum so ausfallen würden für die Saints. Ich glaube, dass das Matchup Saints-Seattle für uns leichter ist als das Matchup Saints-Buccaneers.
Ja, weil ich Gott sei Dank überhaupt keine schlechte Erinnerung gegen die Seahawks in den Playoffs habe. Nämlich gleich zwei. Aber nee, ist schwierig. Seattle theoretisch mit einem Heimvorteil, aber nur temperaturtechnisch eventuell mit einem Vorteil. Das kann wirklich in beide Richtungen gehen. Es hängt auf, das wird ein Spiel sein, wahrscheinlich, das viel von der Tagesverfassung abhängt. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach bei den Seahawks besser sein wird und dass die Seahawks das auch gewinnen werden. Aber das ist wirklich so ein Spiel, das kann man schwer sagen. Das kann wirklich in beide Richtungen gehen, weil es halt auch ein Division-Duell ist.
Ja, genau. Division-Duelle immer spannend. Aber ich sehe die Seahawks dennoch ein bisschen oben, einfach weil, obwohl sie eine durchwachsene Saison hatten, also sind, glaube ich, 12 und 4 gegangen, also es klingt gar nicht mal so durchwachsen, aber ich meine, da gab es viele Highs und Lows in der Saison von den Seahawks. Und mein Gefühl sagt mir, dass zu den Playoffs die Seahawks irgendwie wieder ein bisschen alive kommen. Und mit Russell Wilson, mit DK Metcalf, auch wenn die Defense lange nicht gut aussah von den Seahawks, ich glaube, jetzt sind sie heiß, und auch die Seahawks haben sehr unangenehme Playoffs-Erinnerungen, also nicht nur wir. Ich meine, wir haben direkt zwei schlimme Playoffs-Erinnerungen an die Seahawks, aber auch die Seahawks haben ja schon viel durchgemacht. Ich glaube, die Seahawks
Malcolm
sind heiß.
Butler.
Allen Seahawks-Fans kurz einen Schreck eingejagt. Ja, nee, also ich sage, die Seahawks machen das. Okay, und damit kommen wir zum letzten Spiel, bevor wir zum Saints-Spiel ausführlich kommen. Und das ist das Spiel der Buccaneers bei dem Washington Football Team. Jetzt habe ich es gerade schon vertauscht im Kopf. Also auf dem Papier ist es eigentlich eine klare Angelegenheit. Ich meine, die Bucs 11-5 und das Washington Football Team 7 und 9, die sich ja gerade so in die Playoffs gebracht haben, einfach nur weil sie in die NFC East gespielt haben. Dennoch haben sie den Heimvorteil dadurch, dass die Bucs ja nicht die Division gewonnen haben, sondern nur Fünfter geworden sind, dank unserer Leistung. Jedenfalls müssen die Bucs zum Washington Football Team. Also, meine Hoffnung sagt, das Washington Football Team schafft es irgendwie, aber mein Kopf sagt mir unmöglich. Ich weiß nicht warum. Fangt ihr mal an, was glaubt ihr, was uns das Spiel bringen wird?
Ich sage, das wird der Riesen-Upset für viele. Ich glaube, das
Oh, jetzt
Football-Team
kommt's.
könnte es gewinnen. Und ich sage jetzt auch, wieso. Hier können wir sagen, das Football-Team ist, ich weiß jetzt gar nicht, was hat das für ein Record? 7 und 9? Ich glaube, mit 7 und 9
7
sind
und
sie
9,
in die
ja.
Playoffs. Genau, mit 7 und 9 sind sie in die Playoffs gekommen. Ja, das gegen die Buccaneers und Tom Brady, der jetzt richtig heiß ist, ist eigentlich kein Problem. Aber ich sage, das ist ein Team, das 5 und 1 mit dem jetzigen Quarterback ist. Und sie sind der Außenseiter, aber die darfst du nicht unterschätzen. Alex Smith ist kein schlechter Quarterback. Vor allem er macht auch seine Spieler, also er macht durchschnittliche Spieler gut und gute Spieler sehr gut. Das sieht man an Terry McLaurin, das sieht man an JD McKissick, das sieht man an Logan Thomas, die unter Alex Smith nochmal aufblühen. Es wird natürlich nicht leicht, es wird gutes Coaching brauchen, aber möglich ist alles, wenn du einen gewissen Druck auf Tom Brady generieren kannst und seine Receiver halbwegs im Containment halten kannst, kann da alles möglich sein. Sie sind der Außenseiter, aber hey, es gibt jedes Jahr diese Upsets. Wieso nicht heuer das Footballteam? Das ist ein anderes Team mit Alex Smith als Quarterback.
Also, ich verstehe Jules Punkte. Ich denke, dass es trotzdem ein sicheres Matchup für die Buccaneers ist. Einfach wahnsinnig überlegen vom Papier her. Und auch Alex Smith ist eigentlich kein guter Playoffs-Quarterback. Ich kenne jetzt seinen genauen Rekord in den Playoffs nicht. Aber der ist negativ und auch wirklich, also deutlich negativ mit den Chiefs immer mal wieder, als er bei den Chiefs gespielt hat, in den Playoffs geschafft. Aber da immer wieder verloren, erste Runde raus. Ich denke, dass die Buccaneers das sicher machen.
Okay, ja, auf dem Papier die Bucks natürlich, aber es ist eine Chance für das Footballteam da, gerade wenn du den Druck bringst und in der Offense auch die Punkte machst, dann wird da irgendwas möglich sein. Aber die Form der Bucks in den letzten Wochen ist einfach zu stark gewesen. Also die Bucks haben wirklich echt gut gespielt in den letzten 3 Spielen. Vor allem auch mit Tom Brady, der hat wirklich gezeigt, warum man ihn eigentlich auch trotz der Leistung gegen uns als einen der besten Quarterbacks aller Zeiten ansehen muss, wenn nicht sogar der beste. Ich bin gespannt, ich hoffe fürs Football-Team logischerweise als Saints-Fan, aber mein Kopf und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es die Bucks machen werden. Okay, gut, jetzt kommen wir zu der spannendsten Playoffs-Begegnung für uns. Und zwar ist es unser Spiel gegen die Chicago Bears, logischerweise. Über das Spiel wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ja der Punkt dieses Podcasts. Deswegen schaltet ihr ein. Nach 20 Minuten jetzt, nachdem wir über die anderen Mannschaften geredet haben. Wir hoffen, es war nicht zu lang. Erstmal zu den Grundfakten zum Spiel. Also das Spiel ist am Sonntag. Zum Glück für uns am Sonntag. Warum zum Glück für uns am Sonntag, das kommen wir nochmal später dazu. Das Spiel findet in New Orleans statt, logischerweise. Da wir ja unsere Division gewonnen haben, haben wir ja zumindest das erste Spiel als Heimspiel sicher. Wenn wir gewinnen sollten, dann haben wir, glaube ich, auch die Divisional Round als Heimspiel sicher, soweit ich weiß. Logischerweise läuft es auf Pro 7, wie jedes Playoff-Spiel in den Playoffs halt das so ist. Genau, wir sind sehr gespannt. Die Bears reisen an. Wir haben ja schon mal gegen die Bears gespielt in Woche 8 dieser Saison. Aber auch dazu später nochmal mehr. Und mal allgemein zu den Playoffs. Also, wir haben jetzt schon gerade eben, als wir über die anderen Spiele geredet haben, haben wir schon ein bisschen darüber philosophiert, dass das eine Favoritenrolle nicht immer wichtig ist in den Playoffs. Sehen wir jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr diese Upsets. Letztes Jahr waren es die Titans, die da irgendwie durchmarschiert sind mit einem 9-7-Record. Das kann dieses Jahr genauso mit den Chicago Bears passieren, das weiß keiner. Und hier kommt es auch nicht mehr wirklich richtig auf die Form von der Saison an. Ich meine, du brauchst einfach einen besseren Tag als der Gegner. Und dann bist du weiter. Also es ist jetzt wirklich all or nothing, sonst bist du raus. Und Saints und Playoffs, das ist ja nicht so die Liebesgeschichte seit dem letzten Super Bowl-Sieg der Saints und einzigen Super Bowl-Sieg im Jahr 2009-10. Wir erinnern uns, 2010 gegen die Seahawks, Beastquake von Marshawn Lynch, der uns da aus den Playoffs raushaut. 2011 gegen die 49ers mit dem verrückten Spiel. Da wir auch gerade über Alex Smith geredet haben.
Ja,
Kurz nochmal zur Erinnerung,
Herzensbrecher.
ne?
Vernon Davis, paar Sekunden vor Ende dieser Touchdown, der hat richtig weh getan.
Genau.
Ja.
dann teilweise gar keine Playoffs. Dann erinnere ich mich noch 2014 gegen die Seahawks mit dem Forward Pass von Marcus Callaway. Müsst ihr euch nochmal angucken auf YouTube. Sucht einfach Marcus Callaway
Forward Pass. Colson.
Ach Gott, was laber ich? Callaway, oh Gott. Callaway ist gerade bei uns. Marcus Colson natürlich. Marcus Colson Forward Pass. Entschuldigung, ich habe gerade schon
wir sind schon für dieses Spiel. Ist dann vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil die Geschichte der Playoffs mit den Saints ist jetzt nicht gerade. Macht nicht genau. Also da sinkt die Stimmung gleich. Aber ja, kann man nichts machen, glaube ich. Was geschehen ist, ist geschehen. Man muss Mühe geben, dass es nicht wieder passiert, sage ich mal so.
Ja, definitiv. Also, genau. Also, falls ihr wissen wollt, was ich mit dem Forward Pass meine, sucht einfach Marcus Colson Forward Pass auf YouTube, dann findet ihr das sofort. Dann waren wir eine Weile nicht in den Playoffs. 2017 gegen die Vikings, das Miracle da, das Minneapolis Miracle. Sehr bitter mit dem letzten Sekunden-Touchdown von Stephon Diggs. 2018 die nicht gegebene Pass-Interference gegen die Rams. 2019 letztes Jahr gegen die Vikings rausgeflogen. Trotz dessen, obwohl wir als klarer Favorit angesehen wurden, da sieht man wieder, dass die Favoritenrolle wertlos ist. Wie stellt ihr auf dieses Spiel ein? Ich meine, wie schnell sind wir bitte wieder in die Playoffs gekommen? Also die Saison vergeht wirklich wie im Rausch. Also, ich bin echt total überfordert schon fast, was das angeht. Aber ja, was meint ihr? Wie fühlt ihr euch gerade eigentlich so? Also seid ihr auch so ein bisschen im Hype oder?
Wenn wir die Bears die schlagen, verbrenne ich irgendwas. Also das ist so für mich, das ist so, dass es ist so im Wilden Westen so das Duell, das entscheidende Duell. Jetzt oder nie. Also Breeze letztes Jahr, das Team wird nächstes Jahr vermutlich nicht im Super Bowl stehen, einfach weil es vom Roster nicht funktioniert mit dem ganzen Cast, das haben wir vorher schon angesprochen. Das wird vermutlich erstmal ein Jahr Rebuild brauchen. All or nothing. Und wenn wir die Bears jetzt nicht schlagen, dann kann ich mir in den nächsten 2 Wochen Antidepressiva kaufen und mich irgendwo zu Hause hinlegen und mich ausholen. Ich hoffe und ich denke auch tatsächlich, dass wir das Spiel gewinnen müssen und gewinnen können.
Ja,
man muss einfach positiv denken, das ist bei mir das Wichtigste, positiv denken, liegst mit 17-0 hinten, scheiß drauf, das wird noch, und ich irgendwo hasse ich die Playoffs, weil ich weiß, dann ist dieses, weißt, wenn wir in der Regular Season ein Spiel verlieren, dann habe ich einen unruhen Schlaf und dann war es das am nächsten Tag, aber bei den Playoffs, dann ist es, also am schlimmsten war es noch immer letztes Jahr, das war für mich, glaube ich, die schlimmste Niederlage. Weil da haben wir einfach so grottenschlecht gespielt, das hätte wie ich nicht sein müssen. Da war ich wirklich, also Super Bowl de facto war mir sowas von egal, ich habe mir natürlich angesehen, aber irgendwie so mit der Hoffnung, vielleicht verlieren ja beide Teams. und war die Jahre davor nicht viel anders. Nee, aber ja, Playoffs ist eben, alles was bisher passiert ist im Prinzip scheißegal, wenn ich das so sagen darf. Jetzt kommt es nur davon, bist du in den Playoffs, ja, dann gewinnst du die nächsten 3 Spiele und fertig. Beziehungsweise für die Saints.
Also Jules, wenn wir zur Halbzeit 17-0 hinten liegen, können wir mich in eine Nervenheilanstalt einliefern, dann brauche ich dringend Hilfe. Das überlebe ich nicht, ganz sicher nicht.
Aber okay, lass uns nicht so sehr über diese negativen Faktoren reden. Das ist ja schon sehr bringt keine gute Stimmung auf. Aber ja, dieses All or Nothing Gefühl, dieses Jetzt oder nie Gefühl, catcht mich jedes Mal bei den Playoffs, weil solche Situationen hast du in der Regular Season einfach kaum. Okay, aber genug über die Playoffs generell geredet. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Gegner. Das sind die Chicago Bears. Gegen die wir schon mal gespielt haben, wie ich schon gesagt hatte. Jetzt würde ich den Jules beauftragen, uns mal kurz die Saison der Chicago Bears etwas näher zu bringen oder die Chicago Bears generell. Aber ja, wäre nett, wenn du es vielleicht machen könntest.
Nö. Nee, natürlich mache ich doch natürlich sehr gerne. Die Chicago Bears haben jetzt den letzten Seed in der NFC noch bekommen, haben sich gerade noch so in die Playoffs gekämpft. Sah ja lange Zeit nicht danach aus. Sie haben zwar einen guten Start hingelegt, also 5 Siege, eine Niederlage aus den ersten 6 Partien, dann aber hintereinander gleich 6 Spiele verloren und das sah wirklich lange Zeit nicht gut aus, weil da einfach viel auch in der Offense nicht funktioniert hat. Ist jetzt zum Schluss nochmal besser geworden und haben da auch so ein bisschen, sag ich mal, die Stat Correction gemacht, weil dann plötzlich vor allem die Offense wieder besser ausgeschaut hat. Ich habe deswegen von den Stats etwas Abstand gehalten, da diese Leistungen gegen eher schwächere Teams waren. Möchte jetzt niemanden näher treten, auch dieses Spiel muss man gewinnen, aber da waren Teams wie die Texans, Lions oder auch Jaguars, die jetzt nicht unbedingt die beste Defense haben. Und ja, aber generell, also seit Mitch Trubisky wieder da ist, hat er insgesamt nur 9 Spiele gespielt diese Saison, weil er auch verletzt war. Seitdem er wieder da ist, läuft es zumindest besser. Es war jetzt wirklich das erste Spiel, wo es nicht mehr gut funktioniert hat, war jetzt Woche 17 gegen die Packers. Und das ist dann halt sowas. Es kommt auch viel darauf an, wie gut die Offense dann wirklich ist am Spieltag. Man kann viel jetzt vorhersagen, was hat gut funktioniert, was nicht, aber am Ende des Tages bringt das, sag ich mal, insofern wenig, als dass es dann immer von der Tagesform auch abhängt, und auch wie die Saints Defense sich präsentieren. Weil wenn wir uns zurückerinnern, in Woche 9, wo wir gegen die Bears, glaube ich, gespielt haben, hatten wir eine katastrophale Defense. Ein Spiel, wo wir offensivtechnisch eigentlich gut gespielt haben. Aber wir haben ihm halt die Bears durchgehend im Spiel gelassen. Und das kann auch diesmal wieder passieren. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an. Also was die Bears unbedingt machen müssen, ist natürlich Trubisky schützen. Das hat im ersten Spiel gut funktioniert. Ich glaube, der Phil wird da später eh dann noch was dazu sagen, was auf unserer Seite die Defense vor allem tun muss. Aber genau auf sowas kommt es dann halt an. Einen Quarterback schützen, keine Turnovers generieren, generell versuchen, einen Rhythmus aufzubauen, weil die Saints sind sehr schlecht in der Defense, wenn die Offense mal im Laufen ist. Sie machen viele Three-and-Outs, aber wenn man erstmal gegen die Saints ins Rollen kommt, kann man da auch sehr oft durchmarschieren. Deswegen sind auch die Saints noch immer auf die ganze Saison gesehen sehr katastrophal in der Red Zone. Und da müssen eben halt das, also auf das wird es dann noch drauf ankommen. Third Downs, Fourth Downs, Red Zone, kann man sich da zu Field Goals halten? Das wird darauf jetzt definitiv anschauen. Und Matt Nagy wird sich mit einem aggressiven Play Calling kommen. Und wir werden sicher mehr als einmal sehen, dass die Chicago Bears für einen vierten Versuch gehen werden, einfach weil sie sich's nicht erlauben können, die Saints Offense und Drew Brees wieder aufs Feld zu schicken. Vor allem jetzt ist die Offense so gefährlich wie wahrscheinlich seit Beginn der Saison nicht mehr, weil halt jetzt haben sie einfach den größten Kader. Michael Thomas ist wieder zurück. Alvin Kamara, wir kommen noch auf ihn zu sprechen, wird wahrscheinlich spielen können. Deontay Harris soll wieder spielen. Das sind einfach viele Faktoren. Drew Brees scheint immer fitter zu werden, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Und das spricht ihm halt alles für die Saints. Aber am Ende des Tages, es ist tagesabhängig. Die Saints haben es letztes Jahr gegen die Vikings gezeigt, was passiert, wenn du mal einen schlechten Tag hast. Deswegen, es ist da schwierig, wirklich Statistiken zu finden, die belegen können, was da jetzt wirklich für ein Team spricht oder was dagegen. Aber Phil, wie stehst du prinzipiell zu den Bears und wie sie, was sie ja in der Offense generieren müssen?
Also, meinst du, soll ich jetzt mal meinen Defensive Gameplan besprechen? Oder meinst du jetzt eher so
Könntest du theoretisch
allgemeine
dann schon
Sachen?
ein bisschen, kannst du auch allgemein nur mal, weil du hast ja dann noch was eingepackt. Ich hätte gesagt, dass die Details
Okay,
besprechen wir das später, aber so allgemein.
mach das mal allgemein. Du hast im Prinzip fast alles schon gesagt. Die Stats der Bears und der Record der Bears täuscht im Prinzip darüber hinaus, dass der Schedule im letzten Quartal relativ, nicht nur relativ, er war leicht, bis auf die Packers war keines dieser Spiele besonders schwer. Was ich jetzt noch ein bisschen, worauf ich noch ein bisschen eingehen würde, jetzt eher so dein Part reinreichend zur Offense, dass die Bears Defense in der oberen Hälfte der Saison liegt, aber nicht in der Lage ist, Momentum-Changing Plays zu produzieren. Also in der Sacks-Kategorie, an produzierten Sacks nur Mittelfeld und an Turnovers, Interceptions, Fumbles ganz, ganz weit unten im Mittelfeld. Bedeutet also, das ist so typische dritter Three-and-Out produzierende Defense und dann rausgehen. Ich denke, dass wir da halt wirklich auch aufpassen müssen. Ich sage es immer wieder in jeder Overtime-Folge, mache ich die ESPN-Stats auf und sage, okay, so und so viel Turnovers und so und solche und so eine Third-Down-Conversion-Quote und so eine Fourth-Down-Conversion-Quote. Und gerade die Sachen müssen wir gegen die Bears besonders gut machen, den Ball nicht leichtsinnig hergeben und unsere dritten und vierten Downs gut und effektiv ausspielen. Und ich denke, dann haben wir gegen die Bears-Defense auf jeden Fall eine richtig gute Chance.
Ja, perfekt, perfekte Analyse da von euch beiden zu den Chicago Bears. Vielen Dank dafür. Gerade auch nochmal dazu, um es anzufügen, ich würde auch sagen, dass wir auf jeden Fall Touchdowns machen müssen. In den letzten beiden, oder, warte mal, doch, es waren die letzten beiden Playoff-Spiele gegen die Vikings und gegen die Rams, unsere letzten beiden Playoff-Spiele. Was uns ein bisschen ausgezeichnet hat, war, in wichtigen Situationen, beispielsweise in der Red Zone, den Touchdown nicht zu machen. Wir haben gegen die Rams mit zwei Field Goals gestartet, wir haben gegen die Vikings mit einer guten Feldposition nach einem Turnover in der Offense gestartet und haben keine Touchdowns gemacht. Also ich meine, wir müssen so gucken, dass wir auch ins Spiel gut reinkommen, da das uns am Ende jeweils das Spiel gekostet hat. Also ich meine, gegen die Rams kannst du auch sagen, das Spiel die Rams haben uns das Spiel gekostet, wegen der Fehlentscheidung. Aber ich meine,
man sollte auf jeden Fall nicht versuchen.
Ich meine gegen die Rams, die Pass Interference. Das war, denke
da
ich mal,
eine Pass klare Interference gegeben? Entscheidung.
Was? Ich habe dich gerade nicht verstanden.
Er will Salz in die Wunde streuen.
Ach so, jetzt, ich hab die Ironie nicht rausgehört. jedenfalls sage ich nur, in der ersten Linie sollte man nicht die Schuld bei den Refs suchen, sondern so gucken, so nach sowas. Also ich meine, wenn wir in den wichtigen Situationen da sind und die Punkte machen, also sprich, Touchdowns oder halt was Nötiges halt dafür, dann kann nicht viel schief gehen. das ist eigentlich auch schon noch eine Ergänzung, weil es jetzt ein bisschen gar nicht erwähnt wurde. Mitch Trubisky hat ja, er hat 9 Spiele gespielt, das hast du gesagt, aber Nick Foles wurde ja, nachdem Trubisky rausgenommen wurde, ja nach ein paar Wochen ja schon wieder reingetan. Und gegen uns hat ja noch Nick Foles gespielt, also das ist nochmal ein anderer Quarterback, der gegen uns jetzt spielen wird. Mit Mitch Trubisky, den wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen haben gegen uns. Also dann nochmal der spannende Faktor, was das angeht. Sind wir soweit mit den Bears eigentlich fertig oder habt ihr noch irgendwas zu ergänzen?
Theoretisch stimmt der Injury Report von meiner Seite aus.
Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz den zugegebenermaßen langen Injury Report der Chicago Bears durch, oder? Also ich würde das einfach kurz näher ausführen. Die Bears hatten jetzt, ich sag mal, 5 Spieler, die jetzt nicht trainiert haben in den letzten beiden Tagen. Bekannte Spieler, dabei unter anderem Darnell Mooney, Cordarrelle Patterson, Roquan Smith und Allen Robinson. Also ich meine, da hast du direkt eigentlich 4 Starter. Der 5. Spieler ist, ich kann seinen Namen
Buster Skrine. Buster Skrine, ein guter Cornerback eigentlich.
Okay. Ah, okay, dann waren wir mal einfach
oder nur nicht bekannt. Oder ein solider, sag ich mal.
Okay. Jedenfalls wären das Key-Ausfälle. Roquan Smith ist ja, glaube ich, schon sicher out fürs Spiel gegen die Saints. Der Linebacker, der Edge-Rusher, besser gesagt, gehört zu den Besten der Liga, muss man zugeben. Dass der ausfällt, ist extrem wichtig, gerade auch im Running Game. Da kann das etwas Last von den Saints nehmen. Cordarrelle Patterson, der Returner von den Bears, einer der besten in der Liga, was es angeht. Darnell Mooney, einer der, ich würde sagen, underratedsten Wide Receiver aus der Rookie-Klasse dieses Jahr. Der hat
aber wenn ich da ganz kurz, ich ganz kurz einhaken darf, ich glaube, Patterson kommt wieder zurück, weil das war ja personal, warum er nicht trainiert hat. Ich glaube, Beerdigung oder so. Ich denke, dass der nur maximal ein bisschen was vom Gameplan verpasst, aber dass der am Sonntag wieder spielen wird. Also wenn ich mich nicht verlesen habe bei den Nachrichten.
Ja, das kann gut sein. Das kann ganz gut sein. Sonst stehen ja viele Spieler drauf, die nur teilweise trainiert haben. Ein Jalen Johnson, Cornerback dabei oder ich glaube, es war es schon. Noch irgendein Cornerback hat nur teilweise trainiert. Sonst sehr viele Spieler gelistet, die ganz trainiert haben, obwohl sie eine leichte Verletzung oder sowas haben, die einfach noch hier gelistet werden muss. Ich würde sagen, Injuries könnten die Bears hier sehr stark beeinflussen. Gerade der Ausfall von Roquan Smith ist natürlich extrem wichtig. Okay. Gibt es noch irgendwas zu den Chicago Bears zu sagen?
Nicht, dass ich wüsste.
Wenig. Die Receiver, wenn du gleich so viele hast mit Darren Mooney und vor allem Allen Robinson, wenn die ausfallen, das wäre natürlich extrem bitter, weil du dann einen komplett neuen Gamescript aufbauen musst, aber. Ja, das muss man abwarten. Wir haben einen Injury Report vom Donnerstag, muss man noch sagen. Da ist vor allem der Freitags-Injury-Report immer ein Indikator.
Und der wird ja wahrscheinlich später dann rauskommen. Okay, dann gehen wir kurz auf den Saints Injury Report, um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen zu den Saints. Also gar nicht trainiert in den letzten beiden Tagen hat Nick Easton, unser Guard, der wird wahrscheinlich ausfallen. Der wurde, glaube ich, auch auf Injured Reserve
Genau,
gesetzt,
ist
oder? Oder war
auf
das...
IR.
Genau. Der wird, den werden wir wahrscheinlich also gar nicht mehr sehen, glaube ich. Vermutlich.
Unwahrscheinlich, dass wir den heute nochmal sehen, heuer nochmal sehen werden.
Genau, sonst hat auch noch was Wichtiges. Trey Hendrickson hat zwar am Mittwoch leicht trainiert, aber jetzt am Donnerstag gar nicht trainiert mit seiner Nackenverletzung. Da war ja auch was so ein paar Wochen, wo er nicht spielen konnte, deswegen ich hoffe, er wird dabei sein gegen die Bears. Das wäre nämlich extrem wichtig. Trey Hendrickson hat hier die zweitmeisten Sacks zusammen mit Aaron Donald gehabt dieses Jahr, also das ist ja der Wahnsinn. Haben wir auch schon vorhin ein bisschen kurz drüber gesprochen, obwohl da haben wir vor der Aufnahme drüber gesprochen, nicht während der Folge. naja, sonst Rückkehrer wahrscheinlich wird Marcus Williams wieder zurückkommen, der ja die letzten beiden Male nicht gespielt hat, wegen der Ankle, also Knöchelverletzung. Taysom Hill wurde noch gelistet hier, der wird aber wahrscheinlich spielen, da er jetzt wieder am Donnerstag ganz trainiert hat. Josh Hill, unser Talent, hat teilweise trainiert die letzten beiden Tage und JT Gray, wahrscheinlich am ehesten bekannt als unser Special-Teamer Gunner, der hat auch nur teilweise trainiert die letzten beiden Tage. Also ich bin der Meinung, wenn Trey Hendrickson spielen kann, sind wir von Injuries nicht so sehr betroffen dieses Mal. Also nicht so sehr wie Chicago Bears betroffen wären, wenn all die Spieler, die wir vorhin genannt haben, ausfallen. Okay, dann lass uns über die New Orleans Saints reden. Der wichtigste Teil der Folge, wie immer, der Part zu den Saints. Jetzt sind die Players natürlich immer am spannendsten. Und ich habe jetzt zwar stehen, dass die Saints als Favorit reingehen, aber wir wissen alle, dass das völlig wertlos ist. Und die größte Schlagzeile oder das Spannendste um die Saints ist ja gewesen, kommen die Spieler von der Injured Reserve wieder runter? Also ne, Michael Thomas, Deontay Harris, Tre'Quan Smith, keine Ahnung, all die halt auf der Injured Reserve jetzt waren. So wie es jetzt aussieht, ist Michael Thomas ja wieder im Training dabei gewesen. Er wurde aber noch nicht offiziell von der Injured Reserve aktiviert. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Ich glaube, er wurde schon aktiv. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also er wird aktiviert werden. Ob er jetzt schon aktiviert und ist, bin ich mir selber gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe es irgendwo schon gelesen, aber er wird natürlich, also da muss schon sehr viel passieren, dass Michael Thomas am Sonntag nicht am Feld stehen wird.
Wir haben ihn ja auch extra gezielt dafür geschont, dass er in den Playoffs wieder dabei ist. Also ich denke mal, die Hoffnung ist groß. Deontay Harris soll ja auch zurückkommen, auch von der Injured Reserve. Tre'Quan Smith, da müssen wir uns noch eine Woche gedulden. Der ist ja noch eine Woche auf jeden Fall raus, da er ja erst in Woche 16 auf Injured Reserve gesetzt wurde. Man muss ja 3 Wochen raus dann sein, wenn man auf Injured Reserve ist. Ja. Also wie wichtig, jetzt, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, aber wie wichtig ist es, dass Spieler wie Michael Thomas oder Deontay Harris zurückkommen, weil das sind ja, ich sag mal, Key-Spieler in unserem Gameplan, oder?
Genau,
Ja
ich habe.
und nein. Also, ja, Jules, wenn du willst, kannst du
Oh,
zuerst
nee,
machen.
nee, nee, jetzt
Aber,
bin ich gespannt, was du, jetzt
okay.
bin ich gespannt, was du sagst.
Also, ja, sie sind wichtig, sie sind unsere Stützen, aber ich denke, dass wir nach dieser Saison auch bewiesen haben, dass wir auch aus, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Practice-Squad-Spielern sehr, sehr viel rausholen können und dass wir mit dem Scheme und dem Play-Calling auch aus schlechteren Tagen noch einiges rausholen. Und für mich hat es so ausgesehen in der Saison, dass je widriger die Umstände für uns waren, also die Spiele gegen die Lions oder das Woche 17-Spiel gegen die Panthers oder auch die Spiele gegen die Buccaneers, also immer dann, wenn man gedacht hat, okay, komisches Spiel, dass dann Sean Payton und der gesamte Coaching-Staff am besten waren bezüglich Game-Planning und Game-Execution. Und dass wir da dann wirklich am meisten Erfolg hatten. Aber keine Frage, will ich überhaupt nicht diskutieren. Ich hätte liebend gern einen Michael Thomas auf dem Spielfeld. Einfach die Production, die er kann, die Double Coverage, die man vielleicht gegen ihn spielen muss, öffnen anderswo Räume. Also deswegen, ich diskutiere hier jetzt auf gar keinen Fall ab, dass Michael Thomas besser ist als unser Practice Receiver.
Ja, genau. Also, ja, okay, nee, Jules, erzähl du jetzt. Ich komme
Das
immer als Letztes. Ich
kitzelt
komme immer
jetzt.
als Letztes.
Sorry, das kitzelt schon. Prinzipiell hast du ja recht, Phil. Drew Brees und die Offense rund um Sean Payton hat gezeigt, dass sie auch mit Practice Squad Receivern gut fungieren können. Das Problem an der Sache ist, wie viele Top-Teams waren da dabei? Da waren natürlich die Buccaneers, die wir, sag ich mal, relativ so, mehr als souverän besiegt haben. Aber ansonsten waren das, sag ich mal, nicht unbedingt schlechte Teams, aber jetzt keine Top-Teams. Da waren am ersten die Kansas City Chiefs. Und ich glaube, vor allem dort hat man in der ersten Halbzeit gesehen, wie wichtig Abstimmung zwischen Quarterback und Receiver sein wird. Ich habe mir selber die Offense da ein bisschen näher angeschaut und was da tun müssen. Ich glaube, da warten wir jetzt noch ein paar Minuten ab, weil ich glaube, da haben wir beide dann noch was dazu zu sagen.
Das große Finale.
So viel sei gesagt, Michael Thomas tut den Saints extrem gut. Und ich sage dann auch, wieso. Ich habe nur vorher gesagt, ich will dir jetzt natürlich nicht die Moderation wegnehmen, Julian, aber ein Punkt, der noch für mich relativ wichtig ist, ist Alvin Kamara. Du hast es ja vorher schon angeteasert. Willst du jetzt nochmal kurz sagen, wieso es wichtig ist, dass wir am Sonntag spielen anstatt Samstag?
Ja, also dass wir am Sonntag das Spiel haben, ist insofern wichtig. Gerade schon vorhin erwähnt wegen Alvin Kamara. Der wurde ja, ich weiß nicht genau, wann es war. Es müsste am Mittwoch oder Donnerstag
Samstag,
gewesen sein.
Am Freitag, nee, am Samstag wurde er, glaube ich, auf die Liste gesetzt. Oder was meinst du?
Nee, ich meine, wann er positiv getestet wurde, weil das ist ja entscheidend für den Zeitraum, weil man darf ja dann 10 Tage lang gar nicht spielen und sowas. Deswegen muss es ja am Mittwoch oder am Donnerstag letzte Woche vor dem Panthers-Spiel gewesen sein. Gerade deswegen gab es ja dann die Debatte, wenn die es jetzt am Samstag gespielt hätten, dann hätte Kamara nicht spielen können. Haben sie das Spiel jetzt aber zum Glück am Sonntag angesetzt und deswegen kann Kamara jetzt spielen. Also die Spiele wurden aber auch unabhängig davon angesetzt, ob ein Spieler da verletzt oder positiv getestet wurde. Also das hatte gar keine Rolle dafür eigentlich. Das war, ich glaube, ich reiner Zufall und da hat man einfach ein bisschen Glück. Beispielsweise der Linebacker von den Bucks, Lavonte David, glaube ich, war es, der wird ausfallen, weil er eben dieses 10-Tage-Limit nicht mehr schafft mit dem Samstag. Wo man ein Beispiel hat, wo es halt nicht gut gelaufen ist, was es angeht. Naja, jedenfalls machen wir jetzt mit der. Was wollen wir weitermachen jetzt als nächstes?
Phil, ich glaube, jetzt wird dann.
Ja, du kannst uns abgeben. Also, okay.
Moderiere ich. Wir haben ein bisschen geplant gehabt.
Ja, genau. Jules und ich haben uns im Vorfeld des Games abgesprochen und weil wir, ich glaube, es ist langsam relativ klar, wir schauen gerne Tape, wir bereiten uns gerne gut vor. Auch mit Statistiken und haben gesagt, okay, komm Jules, also habe ich zu ihm gesagt, lass uns doch mal Gameplan für unseren Gegner, die Bears. Lass mal gucken. Und dann haben wir aufgeteilt, okay, wer macht was. Kam einer zum Schluss, ich analysiere die Bears Offense, er die Bears Defense. Postwendend also macht er den offensiven Gameplan für uns und ich den defensiven Gameplan für uns. Und Jules, ich würde mir einfach mal das Recht nehmen und anfangen, wenn du nichts dagegen hast.
Selbstverständlich.
Sehr schön.
Sehr Beste schön. Kommt dir immer also, zum Schluss.
Geht es schon wieder los hier. Also, die Bears haben in den Turnaround geschafft in den letzten Spielen und haben aus den letzten 5 Spielen insgesamt 4 Siege und eine Niederlage hergeholt mit Mitchell Trubisky als ihrem Starting Quarterback. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Da täuschen die Zahlen aber etwas. Das haben wir auch vorhin schon angesprochen. Die 4 Siege kamen gegen folgende Teams: Lions, Texans, Vikings, Jaguars. Das sind 4 der Top 5 schlechtesten Defenses. Also von daher, die Zahlen da sind etwas irreführend, weil es kein richtiger Härtetest war. Gegen die Quarterbacks, gegen die Packers war es ein Härtetest. Und da sind dann Mitchell Trubisky's Passer Rating als auch seine Air Yards, seine Completion Percentage und seine Touchdown Ratio sind dann runtergejobbt. Nicht kritisch, aber halt doch schon merklich im Vergleich zu den 4 Games davor. Gegen die Packers, also gegen eine, ja, ich sag mal, übermäßig gute Defense, keine super Defense, aber hohes Mittelfeld, oberes Mittelfeld Defense, waren es am Ende nur 3,1 Air Yards. Und warum bringe ich diese Air Yards an? Naja, 3,1 Air Yards sind relativ wenig. Wenn man 3x 3,1 Air Yards hat, dann steht man bei einem dritten Versuch, beziehungsweise dann steht man bei einem vierten Versuch da. Wir sagen immer, ein Running Back ist dann gut, wenn er mehr als 3,4 Yards Average carried. So. Dann habe ich mir angeguckt, unsere Defense und deren Offense auf Tape, also das Green Bay-Spiel und unsere Defense. Und da lassen sich so ein paar Sachen feststellen. Also erstens, wir haben ein super kompliziertes Defensive Scheme, weil wir sind ein 4-3-System mit meistens aber nur 2 Linebackern, also 4 Defensive Linemen, 2 Linebackern und meistens einem Slot-Cornerback. Schlicht und ergreifend, weil die Rolle des Slot-Receivers in der heutigen NFL immer größer wird. Anyways. Wir spielen nur ungefähr etwas unter 20% unserer Snaps in unserer Base-Defense-Grundlage und agieren sehr, sehr viel heraus aus Cover 2 High, aber auch öfter mal aus Cover 1, also Cover 1 Man und sehr, sehr viel aus allen möglichen Zone-Schemes, Zone-Blitz-Schemes, alle möglichen Arten von Blitzen. Dennis Allen blitzt nicht so gerne wie seine Vorgänger-Coaches, aber auch noch relativ weit oben, also im Ligadurchschnitt. Das bedeutet Folgendes. Unser Playbook ist sehr, sehr schwer in einer Woche vorherzusehen als defensiver Quarterback und ganz besonders Mitchell Trubisky struggelt immer mal wieder mit seinen Reads und mit seinem Decision-Making. Ja, das ist zur einen Sache. Zur zweiten arbeiten sie in der Red Zone. Sobald sie in die Red Zone kommen, sehr, 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 sehr wenig über ihr normales Passing-Game und sehr, sehr viel über ihren Tight End und über ihre Running Backs. Das zum Zweiten. Und die zwei offensiven Superwaffen, die sie haben, sind ihr Wide Receiver Allen Robinson, der jetzt interessant zu sehen sein wird, ob er am Wochenende spielen wird, und Running Back Montgomery. Daher habe ich folgende fünf Gameplan-Punkte geschrieben, wie ich mir vorstelle, wie wir ihn schlagen könnten. Punkt 1, Confuse him. Mitchell Trubisky. Also alles, was wir an Bandbreite vom Playbook haben, abschießen. Auch ganz unterschiedlich. Nicht zwei oder dreimal hintereinander im Playbook Cover 2 spielen oder Cover 1 spielen, sondern wirklich Cover 3, dann einen Stunt-Blitz, dann spielen wir wieder Cover 2 und dann, wenn er gedacht hat, jetzt kommt das und das, einfach alles, was wir haben, rausballern, weil damit verwirren wir ihn. Seine Reads sind nicht so solide, seine Fußarbeit ist nicht so solide. Das ist kein Tom Brady oder kein, ja, Russell Wilson, der seine Reads einfach sehr, 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 sehr gewissenhaft macht, sondern wenn man ihn confused, dann hat man ihn auch im Late Game noch confused und dann das zieht sich das ganze Spiel durch. Punkt 2, die Zonen hinten dicht machen. Herr Jules, du wolltest was sagen?
Ja, genau, ganz kurz. Wir werden es in der Offseason eh noch kurz besprechen. Nur für alle, die jetzt wirklich gar keine Ahnung haben, du sagst jetzt Cover 1, 3, 4, 2.
Okay,
Magst du vielleicht nur
ja,
kurz erklären, wofür die Zahlen stehen?
ja, wäre ich gerade dabei. Das sind die zwei, also das sind die Safeties, die oben stehen. Cover 1 bedeutet ein Safety steht tief, Cover 2 bedeutet zwei Safeties stehen tief, Cover 3 bedeutet drei, Cover 4 bedeutet vier Safeties und dann gibt es noch Cover 6. Das sind zwei Safeties auf einer Seite und einen auf einer anderen Seite. Also das wären dann drei. Das ist ein bisschen komplizierter, weil dann bekommt ein Safety die weitere Hashmarks. Also wenn der Ball zum Beispiel auf der rechten Seite liegt, dann ist bei Cover 6 das so, dass dass der eine tiefe Safety links steht und die beiden Safeties, die sich ein Feld teilen, dann an der rechten Seite stehen, halt gegenüber vom
Genau, es ist
Spielfeld.
quasi, dass eine Hälfte Cover 2 spielt und die andere Cover 3. Man muss doch dazu sagen, das muss nicht immer ein
Cover
Safety
4.
sein.
Cover 4.
Wie
Eine Cover
bei.
2, eine Cover 4 bei Cover
Nee,
6.
Cover 6. Ich weiß nicht, wieso das Cover 6 heißt, aber das ist normalerweise so, dass du. Ich kenne so, dass eine Hälfte Cover 2 spielt mit einer Flat Zone und nur Safety-Hilfe hinten. Aber das können wir sonst immer in der Offseason alles
Ja, wir
näher
sehen schon,
bereden.
das wären wieder sehr, sehr, sehr Fachstreitigkeiten. Aber reden wir da Offseason drüber. Also wie gesagt, dann oben die Zonendicht ist so mein zweiter Punkt im Gameplan. Also ihn in seine Komfortzone zwingen, ihn dazu zwingen, keine langen Bälle, nichts, was uns direkt tötet, ihm in die Hand geben. Lass sie den Ball laufen, er soll dinken und danken. Weil Mitchell Trubisky ist von seiner Art so ein bisschen auch so ein Superheld. Wenn der fünf oder sechs Mal den Checkdown geworfen hat, wird er irgendwann übermütig und schmeißt lange Bälle. Und die verteidigen und intercepten, Game-winning Turnovers sozusagen kreieren und ihn dazu zwingen, Fehler zu machen und ihn dazu zwingen, dann irgendwann, sobald er in der Dink und Dank in seiner Komfortzone drin ist, die eigentlich überhaupt nicht seine Komfortzone ist, und wir dann immer weiter in Führung gehen mit unserer Offense, da kommt es auf unsere Offense an, ihn sozusagen dazu zwingen, Fehler zu machen und mit uns Schritt zu halten. Punkt 3 ist für mich ein Quarterback-Spy, beziehungsweise viel Zone-Coverage oder ein Quarterback-Spy. Demario Davis ist ein super Linebacker und ich denke, dass wir gegen ihn, das haben wir auch gegen die Eagles gesehen, sobald es einen Quarterback gibt, der halbwegs die Ability hat zu rennen, haben wir Probleme, deswegen uns auf einen Running Quarterback einstellen. Ich kann mir oft vorstellen, dass man so Zone-Reads und auch Quarterbacks, designte Quarterback-Runs gecallt werden. Da brauchst du einen Quarterback-Spy, dass der halt auch, wenn wir Man-Coverage spielen zum Beispiel, dass der nicht einfach irgendwie losrennen kann. Punkt 4 ist jetzt ein bisschen in Klammern. Das war Allen Robinson. Allen Robinson ist ein super underrated Receiver. Super Stats, viele Receptions, wahnsinnig viele Targets, Yards gemacht ohne Ende. Relativ wenig Touchdowns im Vergleich dazu. Aber da ich das jetzt nicht spiele, kann ich dazu jetzt relativ wenig sagen. Aber für mich war das sowas wie der Punkt, wie den ab und zu in Double Coverage zu nehmen. Und der fünfte Punkt ist für mich Red Zone. In der Red Zone, habe ich gerade eben gesagt, gehen sie viel über Running Backs und über Tight Ends. in der Red Zone, die Tylan Fates, da hat Mitch Trubisky, ich glaube, in der Saison insgesamt 10 Touchdowns draufgeworfen auf dasselbe Spielzug, auf deren Tight Ends Kaheem oder wie heißt der Tight End, hat auch bei uns gespielt?
Jimmy Graham und
Ja,
Mac
genau,
sind
Graham.
die zwei.
Danke, Graham, genau. Auch über Graham, der ist noch immer ein wahnsinnig guter Possession-Catcher, den einfach in der Red Zone Double Coverage und unsere hohen Linebacker drauf abstellen, nicht irgendeinen kleinen Cornerback, sondern da halt wirklich aufpassen, da machen sie viele Touchdowns in der Red Zone mit. Ja, das wäre soweit mein
Ja,
Gameplan gegen
super.
Scott.
Dann ist der Jules jetzt dran, genau.
Was dann noch? Ich freue mich schon so. Natürlich muss, jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe einen geistigen Aussatz. Ich glaube, natürlich ist Cover 6 Mischung aus Cover 2 und Cover 4. Cover 4 hat mich nur absolut. Also, manche sagen Cover 4, Cover 8, das ist das Gleiche. Aber ja, das war ein geistiger Aussatz
Sag's
von mir.
bitte, jo, sag bitte nochmal, sag bitte, Philipp hat recht, bitte. Ich
Nee,
will
das sage ich
jetzt
nicht.
einmal Podcast hören.
Ich sage, dass ich einen geistigen Aussetzer hatte und alles andere sage ich nur, sage ich nichts mehr sonst ohne meinen Anwalt. Nee, Spaß beiseite. Ja, ein Grund mehr, wieso ich mich eher mit der Offense beschäftige, glaube ich, das ist da, wo mir das jetzt richtig aufgeht. Genau, also ich habe mich damit befasst, was muss die Saints Offense machen, was machen sie gut, was können sie besser machen, was sollen sie gegen die Bears machen? Und das beginnt einerseits mal bei Drew Brees. Seine Stärken, ganz klar, ist gegen Zone Coverage zu spielen, einfach weil er im Kurzpassspiel sehr akkurate Pässe anbringt. Jetzt sagt sich der normale, ja, auf 10 jetzt bringe ich auch noch einen präzisen Ball an. Ja, aber der muss dann oft auf Zentimeter genau kommen und dann Stars wie Wilson oder Mahomes ordentlich Probleme damit. Das ist nicht so einfach. Und da ist Drew Brees neben Tom Brady, also so die alte Generation an Quarterbacks, einfach unschlagbar. Das Problem daran ist, das haben die Chiefs ja vorhin gemacht, dann stelle ich halt auf Man Coverage um. Und man muss prinzipiell verstehen, bei Man Coverage, die kann man auf zweierlei Weisen schlagen. Einerseits, wenn du das richtige Scheme dafür hast oder das richtige Konzept, dann hast du meistens eine Route, wo offensichtlich also Man Coverage heißt einfach, jeder Passempfänger hat einen direkten Verteidiger. Geht es im Fußball auch, da gibt es die Zonenverteidigung und die Mannverteidigung ist da im Football ziemlich ähnlich. Jetzt ist es so, bei der Man Coverage, wir haben gesagt, du kannst es übers Coaching schlagen, also wenn du wirklich ein gutes Konzept hast, oder halt, wenn du die individuellen Stärken hast. Die hatten wir gegen die Kansas City Chiefs nicht. Emmanuel Sanders hatte da am ersten noch einen guten Tag, aber Jared Cook hatte da nicht gut performt, Michael Thomas hat gefehlt. Und die Practice-Squad-Receiver waren da einfach zu unerfahren, weil da hängt es dann auch ein bisschen mit der Abstimmung ab. Und deswegen glaube ich, dass es für die Bears auch nicht sehr empfehlenswert ist, eine Man-Coverage gegen die Saints zu spielen, einfach weil da hat einfach Drew Brees das Auge dafür, da kann er den Spielzeug insofern umstellen, dass er da einfach ein Routenkonzept erstellt mit Michael Thomas oder Alvin Kamara und die schlagen dann ihre Gegner. Das sind deswegen Top-Receiver, weil die diese ein One-on-One-Matchups am öftesten gewinnen können. Jetzt, was könnte die Saints so typischen Plays machen? Weil Brees hat sich weiterentwickelt. Er attackiert öfters jetzt vertikal das Feld. Das heißt, er riskiert auch einen tiefen Ball. Das sind meistens diese Possession-Catches. Also er schickt jetzt nicht jemanden auf einen tiefen Go, sondern das schaut dann meistens so aus, dass er einfach ein kurzes Routenkonzept hat mit einer tiefen Route. Das heißt, meistens zwei Outroutes zum Beispiel, gepackt mit einem Go, meistens aus dem Slot, den dann meistens ein Michael Thomas oder Jared Cook läuft. Und wenn da dann dieses Single Coverage ist, also nur ein Verteidiger ist, dann bringt er den Ball so an, dass dann nur der eigene Spieler fangen kann. Genau. Und sollte das Wiege gedeckt sein oder durch Safety-Hilfe da sein, dann geht er einfach auf die kurze Route, quasi in Checkdown. Das heißt, die Reads müssen auch stimmen und damit muss es ihm halt eine Wellenlänge geben zwischen Passempfänger und Quarterback. Und wer da auch ganz wichtig sein wird, ist Alvin Kamara mit den Option Routes. Das heißt, weil man sieht ja oft diese Dump-Offs zu Alvin Kamara, aber die haben einfach eine sehr gute Chemie und das ist auch wichtig. Abhängig davon, was die anderen Spieler machen, also Mitspieler, sprich ein Tight End oder ein Wide Receiver, passt sich Alvin Kamara seine Route an, auch an die Defense. Das kann dann sein, dass er 5 Yards nach innen läuft, 5 Yards nach außen, stehen bleibt, Drew Brees und Alvin Kamara wissen das, aber die Defense nicht. Also das ist immer abhängig davon, was dir die Defense zeigt. Das entsteht auch mitten im Spiel. Das ist eine ganz tiefe Materie. Ich will da auch jetzt nicht zu viel Zeit daran verlieren, weil ich glaube, ihr wollt dazu auch sicher noch was sagen. Aber schlussendlich lasse ich dazu nur sagen, es wird sehr viel Verschiedenes zu sehen sein von der Offense. Also viel Kurzballspiel, gepackt mit ein paar tiefen Plays. Und sie werden natürlich auch versuchen, regelmäßig den Run zu etablieren. Deswegen wird es vor allem wichtig sein, so wenig wie möglich Incompletions zu generieren, damit sie auch das Spiel besser kontrollieren können.
Ja, super. Dankeschön, Jules. Ich war gerade ein bisschen schlecht.
Okay, dann jemand.
Ich war gerade ein bisschen schlecht im Zeichenleuten, tut mir leid. ja. Ihr habt hier super näher nahegebracht. Das waren ja jetzt sozusagen die Keys zum Sieg. Also, was brauchen wir, um diese Chicago Bears zu schlagen? War sehr, sehr ausführlich. Danke für eure Analyse, was das angeht. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, was ihr loswerden wollt, bevor wir die Folge beenden?
Ich glaube, es ist offensichtlich. Ich hoffe, dass die Saints gewinnen.
All the way. Ja, das ist, denke ich mal, logisch, oder?
Ja, yeah. All the way to the Super Bowl. Wir gehen den gesamten Weg jetzt zum Super Bowl. Es gibt ab jetzt jede Woche eine Folge Saints. Wir werden jetzt bis zum
Punkt.
Super Bowl machen.
Fertig.
So ist Punkt. Es. Mein Motto.
Positive Stimmung hier.
Auch nochmal ein bisschen nach dem Motto One Last Ride for Drew Brees, ja? Also, wer weiß, ob es sein letztes Mal ist, ob er auf dem Footballfeld stehen wird am Sonntag. Es kann möglich sein. Aber es wird nicht so sein, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, wir werden nicht unserem Ruf gerecht. Also, hoffen wir einfach, dass wir nicht in der Overtime-Folge da sitzen müssen und denken müssen, here we go again. Naja, okay, also ich bedanke mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, auch wenn es mit der Aufnahme jetzt ein bisschen kritisch war. ich sage jetzt schon mal im Voraus, viel Spaß beim Schneiden, Erik. Nein, wir sind Erik ja sehr dankbar, dass er uns das hier schneiden wird. Ich habe es gerade schon geteasert, also nächste Woche auf jeden Fall eine Overtime-Folge und falls wir weiterkommen, auf jeden Fall auch die Warm-Up-Folge, falls nicht, kommt auch eine Warm-Up-Folge zu den anderen Teams halt dann, ein bisschen kürzer vielleicht. Bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und dann hören wir uns demnächst wieder und die Folge beende ich mit einem Who Dat?